Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. In Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board. In Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
For a limited time, visit Miro.com/brainstorm now and get a free business plan trial to unlock even more brainstorming tools like private mode and voting. That's MIRO.com/brainstorm now.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Es ist der 11. Juli und aus irgendwelchen Gründen ist Weihnachten. Warum genau, das werden wir in dieser neuen Recap-Folge der 4. Staffel The Boys zusammen erörtern. Staffel 4, Folge 7, Das Leck. Stu, bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit und ich bin auch in hochweihnachtlicher Stimmung. Im Vorfeld sei vielleicht gesagt, der Andi hat leider mal wieder ein Stück Kohle bekommen und darf heute nicht mit recappen, aber versprechen. Nächste Woche zum großen Staffel 4 Finale wird er dabei sein. Versprochen. Aber heute müsst ihr leider auf Chef Andi verzichten. Und noch eine Sache. Ich möchte hier mal kurz mich selbst loben, denn das ist ja eine Serie über Boys, da geht es um Helden. Ich finde, dass ich gerade ein richtiger Held bin, denn in meiner Butze ist es gerade gefühlt 80 Grad warm und diesen Podcast aufzuzeichnen, musste ich meinen Ventilator ausstellen. So.
Wir sind so stolz auf dich.
Danke. Danke.
Ich bin Johannes, bei mir ist es zum Glück nicht ganz so warm, aber ich habe hier auch die Rollläden hochgezogen und die Gardinen zugezogen, damit hier auch kein Sonnenlicht hineinscheint.
Ich wusste es schon immer, du bist Vampir. Ich wusste es.
Bevor wir jetzt zur Folge kommen, muss ich was ganz Kurioses erzählen, weil warum auch immer spinnt aktuell die Amazon Prime App auf meinem Fernseher. Und es hat auch, als ich die Folge anfangen wollte, erstmal nicht funktioniert. Irgendwann hat es dann funktioniert, aber aus irgendwelchen Gründen ist die Folge angefangen und alles war auf Französisch. Ich weiß nicht, was da los ist.
Okay. Huh. Also ich gucke sie mir ja aktuell auf Englisch immer an. Kann mir gar nicht vorstellen, die Französisch, aber interessant, hattest du Verständigungsprobleme, hat sich das Problem gelöst?
Nee, ich bin dann ganz weise, wie ich bin, habe ich die Fernbedienung hochgehoben, Ich habe Knöpfe gedrückt und umgestellt.
Also, lieben Leute da draußen, da könnt ihr mal sehen, was wir für einen Aufwand betreiben hier beim Telestammtisch. Also, ich mache meinen Ventilator aus und der Johannes stellt die Sprache um bei Amazon Prime. Das ist der Wahnsinn, oder?
Ich finde, wir können sofort auch bei den Seven aufgenommen werden.
Definitiv, definitiv. Also, okay, ich glaube, uns fehlt das psychologische Profil eines Homelanders, aber ja, so als B-Helden sehe ich uns schon.
Ja, ich glaube, es ist auch sicherer, ein B-Held zu sein.
Das stimmt. Hast du recht, ja.
Okay, aber dann lass uns mal reingehen in die Episode. Es passiert wieder einiges, auch wenn ich sagen muss, die krasseste Sache in dieser Folge hat eigentlich gar nichts mit der Main Story zu tun, sondern in dieser Folge stellt sich raus, welche zwei Charaktere Schniedel-Cousins sind. Und das hat mich doch ganz schön umgehauen.
Ja, ich habe mir natürlich dann auch sofort gefragt, wie sieht's beim Telestammtisch aus? Mit wem bin ich Schniedel verwandt? Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Vielleicht können wir das in der nächsten Woche dann aufklären. Aber ja, also ich war schon überrascht, ist jetzt übertrieben, aber irgendwie passt es doch auch ganz gut, oder?
Auf jeden Fall. Aber diesen Cliffhanger, den lösen wir natürlich noch nicht auf. Vorher würde ich sagen, also wir arbeiten uns wieder so ein bisschen durch. Wir haben Stichpunkte. Die Folge springt ja so ein bisschen hin und her. Ich würde sagen, wir arbeiten uns wieder an thematischen Blöcken ab und fangen einfach dann doch damit an, womit die Folge angefangen hat und auch fast geendet hat, nämlich mit Ryan, der halt in einer weihnachtlichen Kindersendung auf Wort Kids ja ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten soll oder dann doch nicht.
Ja, du als Star Wars Fan, und ich bin ja auch ein alter Star Wars Fan, nicht mehr aktiv, aber früher, als diese Einblendung kam, Awards 7 Christmas Special, ich musste halt unweigerlich an das Star Wars Christmas Special denken, du auch?
Jetzt kann ich mich hier nochmal outen. Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens schon mal gemacht habe. Ich bin zwar riesiger Star Wars Fan, aber ich habe bis jetzt immer noch nicht das Holiday Special gesehen.
Ah, okay. Ist glaube ich, auch besser so. Aber ja gut, ich mag, wenn so die Folgen so anfangen. Du hast dann eine gewisse Erwartung, gerade nach dem Ende der letzten Folge. Und was servieren sie jetzt am Anfang? So eine Weihnachtssendung. Und das kriegen sie auch wirklich gut hin. Das sieht vom Setting, vom Look, vom Feel auch wirklich echt aus. Also wenn du nicht die Boys kennen würdest und würdest nur diese eine kurze Sequenz sehen, du könntest dir wirklich vorstellen, dass das so auch irgendwo ausgestrahlt worden ist, in einem ganz normalen Fernsehsender. Denn Ryan sitzt ja da hinter seiner Weihnachtskulisse und neben ihm sitzt ja ein Puppen-A-Train. Also der wirklich so eine Muppet-Variante von A-Train. Und ich mag einfach so Muppet-Puppen. Ich finde die immer ganz toll.
Ich finde das auch ultra charmant. Was dann natürlich nicht so charmant ist, ist das, was A-Train und dann auch später die anderen Seven-Puppen von sich geben. Weil in der ganzen Sendung geht es eigentlich darum, wenn deine Familie oder deine Eltern ja nicht ganz so auf der Gesinnungsebene von Homelander und Co. sind, vielleicht solltest du die so ein bisschen denunzieren.
Ja, und was ich halt da spannend finde, ist, früher war Wort ja subversiv, nenne ich es mal, unterwegs. Die hatten ganz klar ihren Anspruch und ihre Botschaft, die sie verbreiten hat, haben, aber immer noch so ein bisschen schön gefärbt, ja, so ein bisschen im Hintergrund mitschwebend. Aber seit den letzten Ereignissen geht Wort ja wirklich auf Frontalangriff. Und auch da, finde ich, siehst du wieder Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft. Das finde ich ganz spannend. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, das, was mich am meisten fasziniert hat, bei diesem ganzen thematischen Block, mit diesem Weihnachtssetting, das Wort Antifa klingt auf Englisch irgendwie komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich am meisten rausgebracht. So blöd es klingt.
Ja, kann ich verstehen. Das ist genau wie du sagst, dass jetzt, also vorher war Wort halt ein Wirtschaftsunternehmen. Und die haben gesagt, ne, Profit geht über alles. Und jetzt geht eine ganz andere Ideologie im wahrsten Sinne über alles. Genau, wie du angesprochen hast, das ist ja auch eine super aktuelle Entwicklung, dass wir, keine Ahnung, wenn wir in den USA, aber auch hier in Deutschland ja auch einige YouTube-Kanäle auch zum Thema Filme angucken, die ja so unterschwellig so eine rechte Ideologie verbreiten. Oder irgendwie, wenn wir hier in Europa gucken, in Italien, da sind ja auch Rechte an der Macht, die versuchen da ja auch gerade das öffentliche Fernsehen unter Kontrolle zu bringen.
Ja, ich habe von diesen, ich glaube, ich weiß, von welchen Kanälen du redest, die habe ich jetzt noch nie wirklich mir angesehen, aber man hört halt immer so. Und ich finde es halt, also ich würde es halt unglaublich amüsant finden, was The Voice da, nicht The Voice, The Boys, Gott, da erzählt. Aber es macht mir halt wirklich ein bisschen Angst, wie nah die an unserer Realität mittlerweile dran sind. Das finde ich mittlerweile irgendwie nicht mehr so geil. Das macht mir wirklich ein bisschen Angst. Nee, ein bisschen Angst nicht, sehr viel Angst, tatsächlich.
Ja, das ist halt krass, wie das irgendwie in also gefühlt, ne, das in bestimmten Kreisen kann ja nichts mehr gesagt werden, was dann nicht irgendwie auf diese rechte Ideologie gedreht wird, da irgendwie mit einverbunden wird. Das ist halt, ja, es ist super beängstigend und super bedrohlich auf jeden Fall. Und das ist, ja, The Boys trifft hier wieder den Ton, den man treffen muss, glaube ich, und halt auch in eine Richtung, wo es dann auch wehtut.
Definitiv. Leider, ne? Es ist nie so schön, wenn irgendwie die Realität die Fiktion irgendwie einholt.
Auf jeden Fall. Was ich ein bisschen kurios fand allerdings, das ist ja eine Live-Sendung am Ende. Ja. Und also wir merken ja, okay, Ryan kommt irgendwie nicht so recht, nicht so zurecht damit, was da gesagt wird. Er denkt ja, okay, Familie ist ja was für ihn wichtig. Das haben wir auch eigentlich schon immer gesehen, wie er sich erst an irgendwie, ne, natürlich seiner Mutter, dann an Butcher und an Homelander auch irgendwie ja dranhängt. Er sucht irgendwie eine Autoritätsperson, eine Person, die ihm auch irgendwie Halt gibt. Und am Ende, nachdem Homelander ihn am Telefon, also die beiden haben keinen Kontakt offensichtlich schon länger gehabt, weil Homelander hat wichtigere Dinge zu tun in seinen Augen, und Ryan steht dann auf und hält dann so eine kleine Widerstandsrede. Hättest du ihm das zugetraut?
Mir war schon irgendwie klar, dass da was in der Art kommen wird, dass es jetzt schon kommt, okay. Ich hätte mehr damit gerechnet, dass es im Staffelfinale auftaucht. Ich fand es unpassend, fand ich es jetzt nicht, aber ich war halt schon überrascht, dass es jetzt passiert. Und wie du schon gesagt hast, das ist eine Live-Sendung und das Wort, das einfach so laufen lässt, finde ich schon seltsam, dass sie da nicht einfach schnell irgendwie den Sender ausschalten oder schnell irgendwas anderes machen. Das fand ich, das hat nicht so ganz gepasst. Auch Homelander ist ja wohl ein bisschen baff, der sieht das ja auch von zu Hause aus oder von der Zentrale aus. Ich fand es unelegant. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich fand's von der Entwicklung von Ryan her, fand ich das okay. Auch wenn für meinen Geschmack da gern noch ein bisschen mehr Entwicklung hätte stattfinden können. Ich fand's aber so von der Umsetzung sehr, ja, unelegant. Ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, jetzt genau so nochmal so ein Anstoß für die Handlung, die dann nochmal alles ins Wallen bringt. Denn wir dürfen nicht vergessen, nächste Woche ist ja das große Staffelfinale, ne?
Ja, das geht mir ähnlich. Was ich finde, ich ganz gut gelöst wurde, diese Rede ist halt in Ordnung, ne? Also ich finde, das haben sie schon ganz gut hingekriegt, irgendwie eine schon ein bisschen mitreißende Rede zu formulieren, aber auch so, dass man glaubt, dass ein Teenager in seinem Alter das auch machen würde. Also es wäre absurd gewesen, wenn das jetzt so eine Rede ist wie, keine Ahnung, wir denken alle an sowas mit König Theoden, der sein Heer anpeilt.
Braveheart, ja.
Oder sowas, genau. Ja, das wäre halt too much gewesen, aber das ist schon irgendwie, man merkt, das geht ihm irgendwie, ja, es kommt irgendwie aus seinem Herzen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich habe so ein bisschen Angst, dass der so wankelmütig ist. Also dann geht er vielleicht jetzt zu Butcher, aber Butcher ist, ich meine, schwierig. Ist die Frage, kann man auf Ryan überhaupt bauen?
Ja, also Ryan kann ja quasi nichts dafür, weil welche zwei, nenne ich mal, väterlichen Vorbilder hat der? Billy Butcher und Homelander, ja großartig, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, also Pest und Cholera, ne? Also da tut einem der Junge schon leid.
Das stimmt, der ist da in ganz furchtbare Umstände hineingeboren, beziehungsweise dann wächst darin auf.
Zum Glück haben wir keine Kinder, was?
Auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal weitermachen mit diesen schlechten Umständen und wir gucken mal ein bisschen, weil bei Ward passiert ja einiges. Wir können ja mal bei Ryans Vater weitermachen, nämlich Homelander und Firecracker. Da hat sich ja angedeutet, die beiden verstehen sich jetzt ganz gut und diese, ja weiß ich nicht, Allianz, die wird ja so ein bisschen verfestigt, oder?
Ja, wobei ich, was ich interessant finde, wir haben ja am Ende der letzten Folge so Vergleiche gezogen zwischen Stillwell, also Elizabeth Shue in der ersten Staffel und Homelander. Und man merkt halt schon, dass, finde ich, Firecracker für Homelander trotzdem allen nur ein Gegenstand ist quasi. Also so eine Milchbar, eine mobile, würde ich es mal ganz böse nennen, ja. Also wo halt die Stillwater in der ersten Staffel eben auch wirklich Kontra gegeben hat und ihn auch steuern konnte, merkt man hier ganz klar, also wenn der halt keinen Bock mehr auf die Alte hat, dann ist die Alte halt auch schnell weg. Ne? Also ich hatte gedacht, dass die Beziehung ein bisschen auf der gleichen Augenhöhe ausgetragen wird, aber mein Eindruck war jetzt in der Folge, nee, wird sie gar nicht. Also Homelander ist wirklich ganz klar der Chef im Ring bei den beiden. Siehst du das anders?
Nee, das sehe ich auch so. Ich meine, ne, die Figur von Elizabeth Shue, das war ja auch eine unglaublich intelligente Frau, eine Frau in der Machtposition, die halt auch eine ganz andere Historie mit Homelander hat. Und Firecracker ist jetzt ja einfach so ein Fan, ein Groupie, die jetzt einfach, glaube ich, die Position hat, die sie vielleicht schon immer haben wollte. Und jetzt einfach versucht, so ihm nach dem Mund zu reden. Und da ja, also, ja, sie hat ja auch gar nicht, also sie hat, glaube ich, A, nicht den Anspruch, ihn da irgendwie in dem Sinne zu manipulieren, dass sie mehr Macht hat. Aber sie hat auch nicht die, also sie kann es halt auch einfach nicht.
Ja, ich bin mir halt noch unschlüssig, wie ich das finden soll, weil ich hätte es, glaube ich, schon spannender und interessanter gefunden, wenn wir ja wieder so ein Äquivalenz zu Elizabeth Shue gehabt hätten mit Firecracker. Auf der anderen Seite, wie du schon auch schon gesagt hast, es hätte nicht zur Figur gepasst, zu der Figur, die wir jetzt in dieser Staffel gehabt kennengelernt haben. Aber muss aber auch sagen, ich war dezent halt einfach enttäuscht, wie sich das jetzt in dieser Folge entwickelt hat. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir Firecracker vermutlich bald nicht mehr sehen werden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist so ähnlich wie Stormfront, so eine Staffelfigur, die dann vermutlich dann Ende der Staffel nicht mehr gebraucht wird und dann eben rausgeschrieben wird.
Ja, auch wenn ich sagen würde, Stormfront ist da die viel spannendere und
definitiv, ja.
Also, ne, coolere Figur in Anführungszeichen. Ihr wisst, wie ich das meine.
Der Johannes mag Nazis.
Wovon du aber doch wahrscheinlich nicht enttäuscht, weil ich meine, die absurdesten Momente in dieser Szene hatten ja auch Homelander und Firecracker zusammen mit Webweaver, den die ja gestellt haben, weil sie der Meinung sind, dass er das Leck ist.
Genau, und dann kommt die obligatorische Boys-Gewaltszene. Das war auch, ja. Also ich wusste es nicht, aber ich habe kürzlich erfahren, dass man jetzt Homelander auch beim neuesten Mortal Kombat spielen kann. Und ich dachte mir, ja, das passt, weil diese Sequenz, wenn er da Webweaver wortwörtlich auseinanderreißt, hat was von so einer Fatality von Mortal Kombat. Und es ist schon irgendwie eklig, auch weil man halt auch merkt, dass Firecracker das nicht so geil findet und irgendwie ihre Anhimmelei bei Homelander da auch ein bisschen Grenzen kennt. Aber ich muss auch ganz ehrlicherweise zugeben, so egal wie blutig und gut gemacht diese Sequenz oder diese Szene auch war, so richtig gebraucht hätte ich sie nicht. Das war Boys Business as usual. Nett anzusehen, aber nicht wirklich notwendig. Da fand ich, gab es in der Folge dann doch bessere Szenen, die sich bei mir mehr in die Erinnerung gebrannt haben. Wie war es bei dir?
Ja, vor allem dadurch, dass die Szene davor, also ich meine, Webweaver ist ja völlig durch und wie formulieren wir es? Weil er so nervös ist, spritzt er die ganze Zeit aus seinem Loch ab und zwar aus dem Loch hintenrum, was seine, ja, in Anführungszeichen Superheldenfähigkeit ist, auch wenn man irgendwie sagen kann, so krass ist jetzt ja doch nicht.
Es ist eine Art von Inkontinenz, ne?
Ja, genau, Stressinkontinenz ist es eigentlich, genau. Ja. Und es ist halt super schräg. Also ich muss sagen, ich fand es nicht lustig. Also es hatte so ein, es war halt einfach nur weird. Und und es war irgendwie klar. Also es war ja klar, dass Homelander und Firecracker ihn nicht einfach gehen lassen. Das war irgendwie logisch. Und wie es dann endet, ja, ich bin auch, das ist halt irgendwie, glaube ich, so der Nachteil davon, wenn man immer mehr auf Gewaltspitzen setzt, wie The Boys ja auch macht. Also in einer anderen Serie oder in einer frühen Staffel wäre das hier hätte das, glaube ich, einen anderen Impact gehabt.
Ja, definitiv, definitiv. Aber ich muss auch sagen, weißt du, die Tür geht auf, du siehst Webweaver da und mir war klar, okay, in 3 Minuten ist der Keller tot.
Ja, wir sind halt abgestumpft.
Wir sind abgestumpft. Ne? Gibt uns mehr Gewalt.
Bei Wort passiert noch ein bisschen mehr, nämlich The Deep und Noir, die sind ja schon so ein Team, das haben wir ja gemerkt, bevor die aber in Action gehen, sehen wir ein bisschen mehr von The Deep und auch da eigentlich passiert genau das, was auch vorher mit The Deep passiert, oder? Also er ist da, es ist irgendwie vielleicht ganz lustig, aber braucht man die Szenen? Ja.
Pass auf, jetzt bitte nicht auslachen, aber mir ging die Szene mit dem Oktopus wirklich zu Herzen. Meine ich ernsthaft, weil er hat ja seinen Oktopus da, ich habe den Namen gerade vergessen, Karen oder Kathy oder so ähnlich, und er hat ja quasi eine, wie soll ich sagen, mit Sister Sage ja noch was laufen, wir erinnern uns an die Lobotomie. Und man merkt halt schon, dass zwischen dem Oktopus und The Deep ist einfach nicht mehr so gut läuft. Also ich glaube, er ist gelangweilt oder so. Und es endet halt damit, dass er aus Frust ihr Aquarium zerschlägt und sie dann eben stirbt. Also er geht dann aus diesem Wandschrank raus und er ist auch betrübt und weiß nicht richtig, was er anfangen soll, aber letztlich, er hilft ihr halt nicht und sie schreit halt so, bitte helf mir, und das Letzte, was sie sagt, ist, ich liebe dich, und ja, das ist komplett over the top und sollte auch nicht alles ernst genommen werden, aber ich muss sagen, es war seit langer Zeit mal wieder ein Moment, wo ich dachte, boah, The Deep ist wirklich ein richtiger Drecksack, und es kam in der Folge auch nochmal 1-2 Mal durch, wo ich dachte, ich hatte ganz vergessen, was für ein asoziales Drecksack der Typ ist.
Total, das ist irgendwie so ein weiß ich nicht, Wendehals, um mal irgendwie so einen alten Begriff zu machen. Er macht halt irgendwie alles, um irgendwie mit dabei zu sein, und er möchte auch Aufmerksamkeit, hat halt überhaupt kein moralisches Gewissen, und das stellt sich am Ende ja auch nochmal raus. Also es gibt ja später die Action-Szene, wo auch er der ist ja inzwischen voll auch auf dieser Ideologieschiene von Homelander, wenn er sowas sagt wie MeToo ist vorbei.
Ja. Und ich finde, bei The Deep passt es ja. Weil wir haben ihn ja wirklich kennengelernt, dass das Erste, was er macht in der ersten Staffel, dass er versucht, Annie January auf dem Klo irgendwie zu befummeln oder so. Ne? Der der vermisst das ja, dass er angehimmelt wird, dass er sich alles erlauben kann, wie in seiner, wie es früher war. Deswegen habe ich bei der Dieb, also bei der Dieb ist es so, ich finde schon, das ist ein politischer Mitläufer und der ist jetzt nicht derjenige, der zu 100% dafür steht, was er da repräsentiert. Aber der ist, glaube ich, auch echt ganz froh, dass er wieder so in so einer Art Team spielt, wo es darauf hinausläuft, dass er wieder der große Dieb sein kann, der einfach so unbehelligt irgendwelchen Leuten oder die Röcke gucken kann.
Total, der findet halt diese Macht geil, der findet diese sexualisierte Macht geil und auch, glaube ich, einfach, ne, dieses Gemeinschaftsgefühl, er gehört dazu, er gehört zu denen, die irgendwas, ja, im negativen Sinne bewirken.
Ich muss hier übrigens aber nochmal den Darsteller loben, der ja, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge gesagt, wo wir, glaube ich, der Meinung waren, dass er, es ist so ein bisschen halt Business as usual, wie es wird ja gerne wieder, ich sag immer gerne Business as usual, fällt mir gerade auf, egal, aber hier hat er mir wirklich gut gefallen, als der Dieb.
Ja, das kriege ich ja ganz gut hin, sowohl dieses Jämmerliche, aber als auch wirklich dieses durchtriebene Arschloch zu sein.
Ja, und wenn er dann mal auf die Fresse bekommt, fühlt sich das auch echt gut an, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, da ist das ist dann doch sehr befriedigend. Zu Noir erfahren wir nicht so viel mehr, außer, ich glaube, das wussten wir vorher nicht, Noir kann fliegen.
Doch, er hat es in einer Folge doch mal gesagt, so in einem Nebensatz. Und außerdem kann ich fliegen. Und da wurde auch so abgewogen, die brauchen wir nicht. wobei ich das, wie gesagt, ich gucke hier im Original. Und im Original kann es ja auch so heißen, I can fly oder I am fly. So kann es auch heißen, ich bin cool oder so. Deswegen dachte ich, vielleicht habe ich es irgendwie missverstanden. Aber nee, er kann wirklich fliegen. Und ja, er scheint aber auch... Kurz, das ist eine andere Frage, die ich an dich habe. Weißt du genau, welche Kräfte der eigentlich hat? Okay, wir wissen jetzt, er kann fliegen und er kann anscheinend viele Kugeln einstecken, aber war es das oder hat er sonst noch irgendeine Superkraft?
Ich habe auch keinen Plan. Also ich meine, er kann viel reden auch. Das stellen ja seine GegnerInnen jetzt auch fest.
Ja.
Aber nee, das bleibt eher so im Wagen. Wir haben es ja schon angekündigt, Schniedel-Cousins, alle Scrubs-Fans wissen, was gemeint ist. Wir können es jetzt auch nochmal erklären, weil in einer Szene treffen die beiden zusammen auf Sister Sage und offensichtlich ist Noir, also er hat Gefühle.
Ja, für Sister Sage und dann muss er leider erfahren, dass Black Noir auch mit Sister Sage intim wurde und also Sister Sage entzieht sich der Situation. Relativ schnell und man merkt auch sehr deutlich, sie hegt jetzt keine tiefergehenden Gefühle für beide. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass gerade bei The Deep, wohl, okay, bei Black Noir kann ich es nicht beurteilen, weil er Maske auf hat, aber The Deep ist schon ein bisschen geschockt und auch enttäuscht, dass sein neuer bester Freund ihn so hintergangen hat.
Ja, beziehungsweise eigentlich hat sie ja beide hintergangen, weil man wahrscheinlich ja davon ausgehen kann, dass sie beiden nicht, also ich glaube, beide sind überrascht, dass sie was mit ihr hatten und sie hat die beiden halt genutzt zum Lustgewinn und die beiden, also ich glaube schon, ne, die beiden waren, also die waren emotional attached, die haben gedacht, das ist was Besonderes.
Ja, aber seien wir ehrlich, wir als außenstehende Zuschauer, uns war es schon klar, dass das nichts Besonderes ist. Also zumindest für Sister Sage. Wurde eigentlich im Vorfeld schon irgendwie angedeutet, dass sie auch was mit Black Noir hat? Oder war das jetzt so eine Art kleiner Reveal, den wir jetzt beigewohnt haben?
Ich glaube, das war ein Reveal. Ich glaube nicht, dass wir das vorher wussten.
Ja, weil ich habe nämlich auch, wenn, dann hab ich's nicht mitbekommen. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben.
Was ja noch ganz lustig war, also wenn sie mit The Deep zusammen war, dann hat sie sich ja immer lobotypieren lassen, um auf sein Level herunterzukommen. Das war bei Black Noir offensichtlich nicht notwendig.
Ja, das stimmt. Wobei auch Black Noir jetzt nicht den intelligentesten Eindruck macht. Aber vielleicht ist The Deep nochmal so eine andere Hausnummer. Wenn ich eine Liste machen sollte von Intelligenz und Empathie, würde ich schon Black Noir schon über The Deep stellen.
Ja. Ja. Da. Ja. Aber von ihm
mal so eine
wissen wir halt auch noch nicht so viel.
Ja. Wir machen mal so eine Listen-to-Listen-Sendung zum Thema die intelligentesten und empathischsten Figuren bei The Boys. Das wird eine sehr kurze Liste werden, glaube ich.
Dann lass uns doch mit der intelligentesten Person der Welt weitermachen. Sister Sage ist wieder fit. Also, ne, wir haben ja gerätselt, wie lange hält der Kopfschuss an? Nicht so lange.
Nicht so lange. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie, ich meine, wir haben es ja schon gemutmaßt, dass sich das wieder verheilt, weil ihr Hirn ja immer weiter wächst, deswegen muss ich auch diese Lobotomie immer wieder machen. Aber auch ich hätte es, glaube ich, schon spannender gefunden, wenn sie jetzt wirklich so ein bisschen im Forrest Gump-Modus weiter unterwegs gewesen wäre. Man muss auch sagen, da merkt man, dass das Homelander auch keine Geduld hat, weil man merkt auch, als sie dann aufeinandertreffen in der Wortzentrale, dass er auch irgendwie, also er guckt sie halt so ein bisschen an wie so ein Spielzeug, ob das er keine Lust mehr hat. Und ich glaube, ich greife vorweg, sie wird ja quasi nach Hause geschickt und ich habe es auch so ein bisschen verstanden, als ob er sich feuern würde. Da merkt man halt, dass Intelligenz sich dann gegen Dummheit, wenn sie nur groß genug ist, auch nicht durchsetzen kann. Das ist eigentlich ein sehr trauriges, aber auch ein sehr wahrhaftiges Bild, was die Folge da am Ende bietet.
Oh.
Ja, ich weiß, ich bin ganz tief heute drin im Thema. Ja.
Richtig tiefe Gedanken, die du da hast.
Ja, ja.
Ja, ich...
Dankeschön.
Ja, ich finde auch, das wäre, glaube ich, lustiger gewesen, wenn sie noch weiter so ein bisschen angedetscht gewesen wäre. Vor allem muss ich ja sagen, ich fand, die Schauspielerin hat ein fantastisches Comedy-Timing. Also ich finde sie in diesen Blödelmomenten unglaublich lustig. Auch als sie da den Kuchen gegessen hat und Newman zugenickt hat, ich fand das so gut. Also die ist so lustig, das hätte ich gern noch gesehen.
Ja, doch. Also es hat mir auch gefallen. Auf der anderen Seite, ich glaube, sie wird noch wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihren Plan verfolgt hat, ohne irgendwie noch einen Hinterplan in der Hand zu haben. Deswegen, bei Sister Sage könnte ich mir vorstellen, ähnlich wie bei Firecracker, Staffelfigur. Will sagen, ich bin gespannt, ob wir nächste Woche Goodbye zu ihr sagen müssen oder nicht.
Das fände ich super schade, weil es stellt sich heraus, oder zumindest sagt sie das, und wir können ja erstmal dem glauben, was sie sagt, dass sie wusste, dass A-Train das Leck ist, und dass sie von Anfang an geplant hat, dass A-Train nur bestimmte Dinge sagt, wo sie wollte, dass das durchsickert. Das ist aber Firecracker und Homelander egal. Das habe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz gecheckt. Also ich verstehe schon, okay, Homelander denkt jetzt, mit ihr kann ich nichts mehr anfangen, aber sie ist jetzt ja theoretisch wieder fit. Und Sister Sage hat es ja nicht hingekriegt, das wieder einzufangen. Das fand ich ein bisschen kurios, dass sie in ihrer Intelligenz ihn dann nicht so manipulieren konnte, das wieder zu kitten.
Aber da ist ja wieder die Frage, also ich bin mir sehr sicher, wenn sie gewollt hätte, hätte sie das geschafft. Weil du kannst Homelander sehr einfach manipulieren. Ich bin mir sogar sehr sicher, wenn sie wollen würde, würde sie es innerhalb von 3 Minuten schaffen, dass Homelander Firecracker den Kopf wegspaltet. Auch gar kein Problem für die Frau.
Vermutlich, ja.
Ich glaube einfach mal, und jetzt kommt wieder diese Joker-Theorie, dass sie einfach nur die Welt brennen sehen möchte, weil ja sonst langweilig ist. Ich glaube mittlerweile, dass sie vielleicht für sich überlegt hat, ich verfolge, glaube ich, meinen eigenen Plan. Und ich gehe auch mal davon aus, dass sie von Anfang an ihren ganz eigenen Plan in der Hand hält. Denn sie ist ja sichtbar kein Fan von der, von der Politik, die Wort verfolgt, ne? Also von dem Ethos. Und deswegen glaube ich, dass sie ihn halt auch wichtig wird. Ich wundere mich mehr darüber, warum Homelander sie nicht tötet. Weil er hat schon Leute für weniger getötet und Leute, die ihn nerven. Und alleine, dass sie ihm nicht gesagt hat, dass A-Train ein Spion war, also das hat mich gewundert. Weil also mein Homelander hätte da einfach sie ja weggelasert, glaube ich. Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht.
Ja, das ist dann so ein bisschen Plot-Armor, ne? Nach dem Motto, wahrscheinlich wird man sie noch brauchen. Ich fände das sehr schade, wenn sie in der nächsten Folge einfach abtritt. Also ich hoffe schon, dass die noch in die nächste, weil, also so cool ihre Auftritte waren, aber im Endeffekt so viel ist jetzt ja noch nicht passiert. Also natürlich der Plan, den Präsidenten dazu erschießen und irgendwie hinterrücks mit den Wirtschaftseliten da alles zu übernehmen und eine Diktatur, das ist schon alles krass. Aber diese Auswirkungen haben wir bis jetzt ja noch nicht so erlebt. Das ist noch alles sehr im Progress.
Ja. Ich bin wirklich gespannt. Wenn die Folge etwas gut gemacht hat, wirklich gut gemacht hat, ist, dass ich echt wirklich sehr gespannt bin auf das Finale der Staffel. Wirklich sehr.
Total. Und ich bin tatsächlich auch gespannt jetzt, wie es mit, das ist halt die Frage, ob es überhaupt mit A-Train weitergeht, beziehungsweise mit Ashley. Wir können ja ganz kurz Ashley abhandeln, weil sie ist, Überraschung, auch noch da und sie ist völlig durch.
Ja, die arme Ashley ist ja, seitdem wir sie kennengelernt haben, eigentlich komplett durch. Ich finde es auch ganz süß, dass es so einen Moment gibt, wo man so ein altes Foto von ihr sieht, wo sie so mit behaarten Achseln und Hippie-Gehabe auf irgendeinem Musikfestival steht und ich denke so, okay, das war Ashley mal früher, okay, was ist passiert? Die Frau tut mir Tut sie mir leid. Ich meine, wie gesagt, ich habe es aber schon mal gesagt, sie hat einfach so viele Sachen auch falsch gemacht und so viele Momente verpasst, wo sie hätte sagen können, okay, wisst ihr was, ich bin raus. Aber irgendwie, ich finde, Ashley gehört mittlerweile, ist so eine Art Maskottchenfigur. Du brauchst sie, glaube ich, einfach nicht mehr. Also mir würde jetzt kein Moment in dieser Staffel einfallen, wo ich sage, okay, sie hat irgendwas Wichtiges gemacht. Also okay, wir wissen jetzt, dass sie aus Rache bei Homelander aufs Klo geht, aber das ist jetzt auch nichts wirklich Essentielles. Aber ich glaube, sie würde mir fehlen, wenn sie jetzt rausgeschrieben würde. Aber wirklich notwendig als Figur ist sie, glaube ich, schon länger nicht mehr. Oder siehst du das anders?
Ja, voll. Also was ich ganz lustig fand, sie ist immer noch CEO. Also ja, genau. auch wenn sie eigentlich nichts mehr wirklich, also doch, eigentlich schon. Also wahrscheinlich braucht Homelander sie einfach noch um diesen ganzen Alltagskram, weil das ist ja einfach ein riesiges Unternehmen, was ja. ne, Fernsehsender, also das muss ja alles irgendwie laufen und wahrscheinlich braucht er sie da einfach für. Und sie ist halt im Gegensatz, ne, auch ist die Frage, taucht Stan Edgar nochmal auf? Der würde ja sein ganz eigenes Ding machen. Und sie nicht, weil sie offensichtlich, sie ist so psychisch abgewrackt, dass sie es irgendwie gerade noch hinkriegt, da ja den Betrieb am Laufen zu halten, aber natürlich hat sie viel zu viel Schiss vor Homelander.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Ashley so eine Figur ist, die wirst du nicht los. Ich bin mir sehr sicher, dass sie auch in der finalen Staffel mit dabei ist, aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass ihre Figur nicht mehr so die Wertigkeit und hat wie in den ersten 2, 3 Staffeln. Finde ich ein bisschen schade.
Ja, wer weiß, aber, ne? Wenn dann in der finalen Staffel sich alle gegenseitig umbringen und dann ist quasi, die Welt brennt, aber am Ende sitzt sie dann da in Homelander-Stuhl und leitet ihr Geschicke, wer weiß.
Das kann ich mir sogar vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
A-Train haben wir auch noch. Der hat ja schon in der letzten Folge, haben wir es eigentlich schon gesehen, er hat ja MM gerettet und dann gab es diesen Moment, das Kind hat ihn gesehen und er konnte endlich wieder ein Held sein und er möchte endlich wieder ein Held sein. Hat dann diesen Moment und dann ist er eigentlich weg.
Ja.
Taucht er wieder auf, was meinst du?
Ja, A-Train muss wieder auftauchen. Ich glaube auch, dass A-Train das Potenzial hätte, zur tragischen Figur dieser Staffel zu werden. Also ich wiederhole mich heute echt sehr häufig, aber auch A-Train besteht die Möglichkeit, dass wir ihn nächste Woche zum letzten Mal sehen werden. Aber wir haben es ja in der letzten Recap schon gemutmaßt, dass dieser Moment mit dem Kind vom Krankenhaus so ein bisschen so nochmal das finale Erweckungsmoment ist. Und jetzt haben wir die Bestätigung, ja, genau das hat A-Train gebraucht. Jetzt ist er wieder einer der Guten. Und er hilft ja auch dann in diesem Kampf im Apartment, Butcher, MM und Starlight. Ach, das ist, ich gönne ihm das halt irgendwie. Ich finde halt, der hat genügend Scheiße erlebt, der hat von allen Mitgliedern von The Boys hat er die, wie ich finde, klarste Wandlung durchgemacht. Yui hat ihm verziehen, das ist, glaube ich, auch was sehr, sehr Wichtiges. Und auch wenn ich nicht glaube, dass wir eine 5. Staffel bekommen, wo er offiziell einer von den Boys ist, habe ich das Gefühl, er hat jetzt so quasi seine Metamorphose in dieser Folge wirklich komplett endgültig abgeschlossen. Das war's. Frage ist halt jetzt für mich, wird er als Held weiter bestehen können oder wird er als Held vermutlich Ende der nächsten Folge oder im Laufe der nächsten Folge irgendwie tot an der Wand landen? Da bin ich gespannt drauf.
Ja, jetzt ist die Frage, ne, wie es in Batman mal gesagt wurde, man stirbt als Held oder wird lebt so lange, bis man ein Schurke wird. Er hat so lange gelebt, dass er zum Schurken wurde und jetzt wieder der Held sein kann.
Ja, interessanter Ansatz, ja. Ich würde mir halt noch ein paar Action-Szenen mit ihm wünschen, weil diese Kampfszene mit The Deep, das fand ich irgendwie ganz, weiß nicht warum, aber fand ich spaßig auch. Ich bin einfach ein Fan davon, wenn jemand so schnell ist, dass er keinen Schlag fürchten muss, weil er einfach alles ausweichen kann. Mhm. Und bei The Deep ist es ja auch einfach, bei einem Kampf gegen Homelander muss ich aber ganz ehrlich sagen, das wird dann nichts. Dann sage ich goodbye A-Train.
Auf jeden Fall. Ich fand auch noch, ne, du hast es auch gesagt, dieser emotionale Moment. MM und A-Train haben ja dann dieses Gespräch. Und ich habe das auch, also ich habe ihm das auch abgekauft. Ich fand das auch schön. Das war wirklich nochmal, also das ist ja so ein bisschen, das finde ich, kommt ja jetzt immer so ein bisschen auch wieder, ne, diese Idealvorstellung des Helden, der Heldin, den sehen wir jetzt hier dann doch immer mal wieder. Also so bitterböse The Boys dann doch auch ist. Ich glaube, also die Showrunner, die wollen, glaube ich, auch schon so ein bisschen Hoffnung ausstrahlen in so düsteren Zeiten.
Ja, aber es sind halt immer noch die Boys-Showmacher und dann kann ich mir vorstellen, dass sie aus Hoffnung auch ganz schnell wieder einen Klecks Blutmatsche machen. Ne? Deswegen, ne? Ich, weil ganz tief in mir drin fände ich es, glaube ich, echt geil, wenn A-Train einer von den Boys wäre in der letzten Staffel. Fände ich, glaube ich, richtig gut, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwie ergibt das so aus der, so wie die Geschichten sich bislang entwickelt haben, ergibt das irgendwie keinen Sinn für mich.
Nee, ja, dafür ist er doch zu, ja. Ja, aber das ist die Frage. Er hat sich jetzt ja erstmal abgesetzt, hat seine Familie in Sicherheit gebracht und das ist schon ganz spannend, weil im Gespräch mit MM war er ja der, der eigentlich gesagt hat, wir müssen jetzt kämpfen.
Hm. Ja, das stimmt. Oh, aber vielleicht ist es auch wirklich so, dass er für diese Staffel erstmal komplett rausbleibt. Das kann natürlich auch sein. Und dann halt im Laufe der Finalstaffel zurückkommt. Das ist natürlich auch eine Option. Aber gut, wir werden nächste Woche mehr wissen.
Auf jeden Fall. Bevor wir zu den Boys kommen, können wir noch ganz kurz, weil es gibt einen ganz kurzen Auftritt von Newman. Huey besucht sie und die führen ein kleines Gespräch. Huey versucht ihr ins Gewissen zu reden und sie reagiert da nur so bedingt drauf, aber man merkt schon, sie ist emotional nicht stabil, was das angeht.
Ja, ich habe mich ja wirklich gefragt bei dieser kurzen Szene, also das war für mich nur eine Szene, die war letztlich nur da, weil auch irgendwas mit ihr passiert in der nächsten Folge. Mhm. Das war so eine Vorbereitungsszene. Und ich bin mir unsicher, ob Newman vielleicht echt einfach nur verknallt in Huey ist.
Mhm.
Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Aber puh, mal sehen. Also Newman ist natürlich unglaublich wichtig. Ich glaube, Newman ist auch eine der wenigen Supes, die Homelander gefährlich werden könnte mit ihrer Kraft.
Das ist eine gute Frage, ne? Wie, welche Köpfe kann sie sprengen und welche nicht?
Genau. Aber ich habe die Szene halt wirklich so verstanden, so als fast schon eine Art Teaser für das Staffelfinale. Weil sie auch so, sie wirkte auch so einfach so reingeflanscht, so. Also ohne wirklich, also da war kein davor und kein danach. Es war einfach so, hier habt ihr noch was.
Ja.
Ich glaube, wenn es ein Superheldenfilm gewesen wäre, wäre das eine Szene, die nach dem Abspann gekommen wäre.
Die bösen.
Marvel-Fans wissen, was gemeint ist.
Genau, die bösen End-Credit-Scenes. Dann lass uns mal zu den Boys kommen. Vielleicht, wir haben MM schon angesprochen. Diese seine, ja weiß ich nicht, Wandlung ist es ja dann doch wieder eigentlich zurück. Also er macht sich Sorgen um seine Familie, schickt die weg. Auch nachdem, ne, er weiß Bescheid, was alles passieren könnte, beziehungsweise, ne, bei den The Boys machen, was alles passieren wird. Und hat dann so ein bisschen den Struggle, was macht er? Hat er jetzt eigentlich das Recht, er hat schon so viel getan, hat er nicht auch irgendwie quasi das Recht auf ein gutes Leben, so ein bisschen Entspannung, oder muss er eigentlich den Kampf weiterführen, weil es gibt keine andere Option?
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile Coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Ja, mir tut MM so ein bisschen leid, weil er versucht ja immer das Richtige zu tun, aber egal was er auswählt, es klappt nie und er ist halt nie wirklich der Schuldige, es ist immer so ein Opfer der Umstände. Ich habe es deswegen ja ihm wirklich gegönnt, dass seine Frau ihm ja in Anführungszeichen zurücknimmt, dass sie anscheinend jetzt wieder zusammen sind und sich küssen, aber und ich glaube, dass es MM auch gut getan hat, dass er gemerkt hat, dass er A-Train auch wirklich überzeugen konnte, ein Guter zu sein.
So ein kleiner Sieg, ja.
Genau. Und ich finde, dass es auch gut ist, dass er ja Billy Butcher ganz klar sagt, weißt du was, dann komm mal zurück, du hast meinen Posten, ich bin raus. Aber du als Zuschauer weißt ja, was Billy Butcher vorhat und plant und weißt halt, dass es eigentlich genau das ist, was er hätte nicht tun sollen, nämlich Billy Butcher wieder zu vertrauen oder in die Gruppe reinzuholen. Aber ja, MM tut mir wirklich leid, weil ja, ja. auch auch hier sehe ich es, dass es eher tragisch ausgeht. Aber wie du auch schon gesagt hast, die Boys-Macher überraschen auch manchmal. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Serie damit endet, dass wirklich jeder stirbt. Aber ich weiß halt, wie die Comics enden. Und ich glaube, dass sich die Macher es nicht nehmen werden, zumindest eine Handvoll unserer geliebten Boys-Leute zumindest zu opfern oder kaltzustellen.
Ja, ja, also es ist auch, ne, einerseits denkt man, also ich hätte es der Figur sofort gegönnt zu sagen, nee, ja. Schnapp dir deine Frau, schnapp dir dein Kind, fahrt irgendwo hin und hab ein geiles Leben, bis Homelander die Welt übernimmt, wer weiß. Aber natürlich geht das nicht und das ist ja wirklich generell auch eine spannende Frage, die auch so ein bisschen Starlight so aufwirft, ne? Wann ist also dieser Druck vom politischen Aktivismus, wie sehr kann man irgendwie darin aufgehen, wie sehr muss man, also, weil es ja schon ist, glaube ich, gerade aus so einer linken Perspektive, man nimmt eine Brille, man setzt eine Brille auf und dann kann man die nicht mehr absetzen, wenn man irgendwie, ne, wir sehen es bei Fridays for Future, die dann irgendwie mit der letzten Generation sozusagen der nächste Step, die Leute sehen, die Klimazerstörung ist da und jetzt müssen wir alles tun, um dagegen irgendwie aktiv zu sein und das ist hier ja auch so ein bisschen das, ne, wie viel, also alles dem politischen Aktivismus.
Ja, bestimmt.
Nur, dass es hier halt ein bisschen rabiater vor sich geht.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
genau, Starlight. Die, ne, ich finde, die hat so ein bisschen die Grundproblematik von MM. Ansonsten, also man sieht sie halt wieder ein bisschen mit Huey zusammen, aber auch sonst, sie ist so ein bisschen in Wartestellung. Wie finde ich insgesamt, das hat man ja, finde ich, auch so ein bisschen an Kritik mitbekommen von dieser Staffel. Wir haben ja auch schon einige Episoden kritisiert. Man merkt schon sehr, es ist alles Vorbereitung und es ist so ein bisschen die Ruhe vorm Sturm.
Ja, und gerade bei Starlight, ich meine, die Folge endet für sie, oder für sie, ja, im doppelten Sinne ganz interessant, denn sie wird ja entführt. Also von dieser Gestaltenwanderin, ich weiß gar nicht, ob die Gestaltenwanderin einen Namen hat, wenn, dann habe ich ihn vergessen. Aber ja, das Ende der Staffel, das Ende der Folge ist schon sehr, wo, also alles deutet darauf hinaus, dass die nächste Folge sehr übel wird für unsere The Boys, denn es ist ja so, dass Huey das Kostüm aufbewahrt hat, das alte von Starlight, und das findet sie nicht so toll, aber am Ende der Folge findet sie dann doch wieder toll und hat mit ihm Sex. Problem ist aber, dass es halt nicht Starlight war, sondern diese Gestaltenwandlerin, und die nutzt halt eben die Gunst der Stunde, und während Huey noch im afterkoitalen Schlaf sich befindet, klaut sie halt wichtige Akten und wird diese vermutlich Newman oder irgendwie jemand anderen dann zuspielen, und dann erfahren wir auch, dass die Gestaltenwandlerin vorher halt die echte Starlight entführt hat und in einem Keller aufhebt, wo, glaube ich, nebenbei auch die ganzen Saw-Filme gedreht wurden.
Das war auf jeden Fall ein Schock, also für mich, auch wenn man ja sagen muss, bei diesen, ne, sobald irgendwie gestandet wandelnde Personen darum laufen, ist ja nichts mehr sicher. Also ich habe Secret Invasion nicht zu Ende geguckt, die MCU-Serie, weil ich das so lahm fand, aber da war es ja gefühlt, irgendwann habe ich das so ein bisschen bekommen, dass alle möglich, man weiß überhaupt nicht mehr, wer ein Mensch ist und wer kein Mensch ist. Und ich meine, in den X-Men-Filmen mit Mystique gab es immer richtig coole Szenen, weil Mystique auch einfach die coolste ist, zumindest die alte Mystique, finde ich, nochmal cooler als Jennifer Lawrence. Hat dich das überrascht oder hast du dir gedacht, dass das irgendwie auf jeden Fall passiert, dass die nochmal wichtig wird in dieser Folge?
Sie haben mich tatsächlich überrumpelt mit einer Kleinigkeit, weil was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, wie diese Gestaltenwanderin ihre Gestalt wandelt. Das ist wohl so, wenn sie jemanden anfasst, kann sie halt diese Person halt eben absorbieren, also das heißt absorbieren, also sich verwandeln, aber nicht wie Mystique, dass sie dann einfach so, ja, sich so einfach umtransformiert, sondern unter der Haut von ihr wächst dann der neue Körper nächstes Mal. Und dann muss sich halt die Haut wirklich wortwörtlich abreißen. Das ist eine sehr schöne Szene, wenn sie diesen Zug in der Mitte der Folge halt jagen und während der Jagd sich so verwandelt. Und wir sehen halt, dass dieser Soup bei dieser Verwandlung Huey in die Hand schneidet. Und ich dachte die ganze Zeit, ah, okay, Huey wird also dann irgendwie gesoupt werden und wird dann irgendwie kopiert. Aber nein, es ist Starlight. Und es gibt ja gegen Ende diese Szene, wo Starlight in der Bar sitzt, sich entspannt und dann kommt so ein Fan, möchte ein Selfie machen. Und es kommt ja dann raus, dass dieser Fan halt eben dieser Gestaltenmantel oder Gestaltenmantlerin war. Und jetzt, natürlich fällt es mir sofort auf, jetzt nach der Sichtung, aber ich war so fixiert auf die Handwunde von Huey, dass ich so klar war, okay, Huey wird gedoppelt werden, aber dann war es nicht Huey, es war Starlight. Ich möchte nicht sagen, dass es ein großer, unglaublicher Twist war von Sixth Sense Dimension, das nicht, aber ich muss auch zugeben, doch, sie haben mich schon ein bisschen überrascht, im positiven Sinne.
Ja, ich fand das auch clever. Auch, wie du sagst, ist schon irgendwie, ne, wie auch diese typische The Boys Art, einfach irgendwie eklig unangenehm, wieder natürlich diese Kraft. Ich meine, ich weiß nicht, hattest du Gen V gesehen?
Die ersten 2, 3 Folgen und danach nicht weitergesehen und ich weiß tatsächlich nicht warum, weil ich fand es nicht verkehrt, aber irgendwie kam bei mir zeitlich was dazwischen und du wirst es kennen, dann ist irgendwie 3, 4 Wochen vergangen und dann hat man irgendwie fehlen die Ambitionen, aber ich werde mir vermutlich in Zukunft noch mal reinfuchsen in die Serie. Ja.
Ich muss halt daran denken, weil da gibt's eine Person, die hat halt die Superkräfte zu wachsen und zu schrumpfen. Und wenn sie wächst, dann muss sie halt viel essen und wenn sie schrumpfen möchte, muss sie halt kotzen. Das ist halt, finde ich, wirklich es gibt diese coole Superkraft, wie Gestalt wandeln oder halt irgendwie die Größe verändern, aber es wird dann halt irgendwie auf diese eklige Art getwistet, wo man denkt, ja nee, dann will ich das doch nicht. Irgendwie.
Aber es macht ja auch irgendwie Sinn. Wenn man ganz ehrlich ist, ne?
Genau, es wird irgendwie eine Logik eingebaut, wo man denkt, wieso sollte man einfach, wenn man theoretisch normalerweise 1,70 ist, warum sollte man einfach so 2 Zentimeter groß werden oder 5 Meter? Nee. So einfach geht's dann doch nicht.
Ja. Also es hat mir auch gefallen. Und gerade hat der Aspekt, dass sie sich die Haut so abziehen muss, ist halt widerlich, aber ist auch, das sieht halt einfach toll aus, wenn sie der hinterherjagen und sie sich halt so Stück für Stück so die Haut abreißt. Und wenn dann Starlight am Ende halt in diesem Kellerverlies aufwacht, siehst du halt einfach nur so eine abgestoßene Haut da rumliegen und dann weißt du schon, was gemacht worden ist. Und es hat mir gefallen, wirklich. Aber nochmal, die Gestalt im anderen hat jetzt keinen Namen, oder? Weißt du was?
Habe ich auch nicht mitbekommen. Ich fand das auch ganz spannend bei dieser Verfolgung. Ich habe überhaupt, also man muss ja erstmal checken, dass das eine Gestaltwandlerin ist oder Gestaltwandler. Das ist ja quasi, wissen wir ja nicht. Weil, ne, sie zieht sich dann die Haut ab und ist die Frage, was passiert da? Ich meine, bei The Boys könnte das alles sein. Also könnte auch, weiß ich nicht, unsichtbar werden oder irgendwie, weiß ich nicht, zu einem Flammenwesen werden, whatever. Aber dann war es halt das ist auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube auch nicht, dass die Person bis jetzt einen Namen hat, weil wir sie bis jetzt ja auch nirgendwo eigentlich im Gespräch, also doch, wir sehen sie im Gespräch, aber dann von weiter weg. Also es gibt ja Szenen mit Sage. Das ist ja vermutlich die Person, wo die Gestaltwandler da in Form von so einem Obdachlosen rumläuft. Da ist dann ja auch die Frage, wem ist er oder sie eigentlich quasi Rechenschaft oder wem loyal gegenüber? Läuft der Plan komplett über Sage? Läuft er doch über Homelander? Was ist mit Newman? Das wird ja super spannend, wer jetzt überhaupt quasi Kontrolle da hat.
Ja. Meine Theorie ist, es ist der Sage. Einfach so vom Gespür her und diese Gestaltenmandarin ist, glaube ich, wirklich also nicht Auftragsmörderin, aber so Auftragsspionin. Weil, ganz ehrlich, Homelander, dem fehlt für so eine Idee der Grips und die Geduld.
Auf jeden Fall, ich glaube auch, dass Sage sich den ausgedacht hat. Die Frage ist jetzt, wo Sage raus ist, was passiert mit dem Plan? Also Homelander, und die wissen ja alle, also das ist ja der Plan für alle eigentlich. Die Frage, grätscht Sage da irgendwie zwischen? Lässt sie's laufen? Was passiert da?
Meine Theorie ist, dass am Ende der finalen Staffelfolge nächste Woche es so aussieht, als ob irgendjemand die Oberhand hat. Und ich glaube, es wird Ward sein. Und dann irgendwie im letzten Moment noch irgendwie Sister Sage kommt und sagt so, übrigens, ihr habt mich vergessen und guck mal hier, ich habe gerade alles in der Hand. Ist so ein bisschen wie das Ende von Watchmen Ozymandias, wo sie glauben, sie können es doch aufhalten und dabei hat Ozymandias die Bomben schon vor einer halben Stunde gezündet. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, es muss ja auch einfach, also ich glaube, ne, das ist dieses Typische, was ja dann Filmtrilogien auch immer im zweiten Teil haben. Es muss ja irgendwie ein bisschen down gehen, bevor es dann im letzten Teil, beziehungsweise hier dann in der letzten Staffel quasi, ja, ist die Frage, ne? Wird das gut enden oder nicht? Das wissen wir hier bei dieser Serie ja nicht. Aber es muss, glaube ich, nochmal schon so ein richtiger Tritt in die Magengrube sein, damit dann das Finale nochmal, damit die Boys irgendwie alles rausholen müssen, um sich jetzt dagegen zu erwehren.
Ich habe ein bisschen auch Angst vor der nächsten Woche, weil ich habe jetzt schon so häufig gesagt in diesen Recaps von wegen, ja, ich glaube ja, dass es am Ende der Staffel so und so aussieht und dann mal gucken, wie es dann wirklich aussieht. Nicht, dass ich wieder zur Beichte gehen muss für die ganze Scheiße, die ich jetzt hier gesagt habe. Mal schauen.
Ah, perfekte Überleitung, würde ich sagen, für Frenchy und Kimiko, weil er ja eigentlich quasi nicht auf die religiöse, aber auf die weltliche Art ist er quasi zur Beichte gegangen, hat sich selbst gestellt, war im Knast und Butcher hat ihn jetzt mit Hilfe der CIA vermutlich rausgeholt und die beiden sind wieder vereint und ach, das ist so schön, die beiden zu sehen, oder?
Ja, definitiv. Also das ist mein Power Couple. Also ich, ja. wenn pass auf, nichts gegen Gen V als Spin-off, aber ich möchte einen Kimiko und Frenchy Spin-off haben. Das ist, glaube ich, die einfach so pro Folge eine halbe Stunde, 20 Minuten, wo sie irgendwas gemeinsam machen, 10 Minuten, wo sie Leute auseinandernehmen. Ich glaube, ich wäre glücklich. Gib mir das 6 Folgen lang, beste Serie des Jahres. Sofort. Ich war ein bisschen enttäuscht, wie lax das so abgehandelt wird, von wegen Frenchy ist wieder da. Weil das war ja so das ganz große Thema, dass Frenchy für seine Sünden jetzt endlich mal Buße tun möchte und ins Gefängnis geht. Und jetzt kommt die Folge so, Butcher, ja, ich habe übrigens Frenchy aus dem Knast geholt. Punkt. Fand ich ein bisschen schade. Da fehlte mir dann doch so ein bisschen der Impact, weil es ja für Frenchy an sich sehr wichtig ist. Und Frenchy macht ja auch nicht gerade den Eindruck, dass er so begeistert von der Sache ist. Aber es ist halt Frenchy, er macht mit. Wie war es bei dir?
Ja, auch die Sache zwischen ihm und Kimiko, also ich finde, das wird schon clever gelöst, dass die beiden sich so ein bisschen, ne, das Herz ausschütten, nochmal mehr übereinander erfahren und dann halt wieder, ja, fast ein Herz und eine Seele sind, aber das wird halt schon sehr schnell gelöst. Da hätte man sich mehr Zeit nehmen können, aber hier ist es wahrscheinlich wieder, ne, es ist die vorletzte Folge, da sind andere Sachen in Anführungszeichen wichtiger, und muss ich sagen, es ist einfach schön, wie die beiden sich am Ende, beziehungsweise wie er sie rettet.
Ja, Bodyguard mit einem Bein, ja, das ist schon schön. Also kurz erklärt, sie sind ja da bei diesem Wissenschaftler, mit der auch nur ein Bein hat, ja, wie passend, und sollen ja irgendwie seine Arbeit an diesem Virus überwachen. Was ich mich da frage, ist Butcher und wir wissen, dass dieses Virus Auswirkungen hat, dass jeder Sub sterben wird. Also auch Kimiko und Starlight und Ryan. Aber der Wissenschaftler sagt es weder Frenchy noch Kimiko. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil, also, wenn die den Wissenschaftler halt, also sie sind nett zu dem Wissenschaftler, aber sie machen ihm ja schon klar, pass auf, wir haben hier das Sagen. Und der Wissenschaftler sagt mit keinem Wort, übrigens, euch ist klar, was sich hier entwickelt, das wird deine beste Freundin da, wird das umbringen. Das fand ich irgendwie, ja, unelegant, um es mal so auszudrücken. Wie war es da bei dir?
Ja, der ist dann doch irgendwie durchtriebener, als man denkt. Also er wird ja schon sehr wie so ein, auch so ein bisschen Klischee, dieses etwas nerdigen, weichen Wissenschaftlers. Er fragt dann ja auch nach Newman, ne, weil da offensichtlich mehr ist. Und Frenchy lügt dann ja offensichtlich. Habe ich ja auch schon das Gefühl, der Wissenschaftler glaubt ihm das irgendwie oder scheint es zu glauben. Mhm. Aber offensichtlich, das wird ja auch angesprochen, er hat ja seine Ketten befreit und das muss ja lange gedauert haben, sich da irgendwie mit der Pfeile die zu befreien. Von Anfang an, also da steckt wahrscheinlich doch mehr drin, aber es ist auch irgendwie klar, das ist ein Wissenschaftler, der für Newman arbeitet und eng mit ihr da verbandelt ist, das wird nicht einfach nur eine harmlose Person sein.
Ja, stimmt, aber ja, ich fand's irgendwie, also ich hatte nur darauf gewartet, dass er halt mal sowas sagt, so Leute, was wollt ihr von mir? Dir ist schon klar, was Billy Butcher vorhat, ne? Der wird alle Supes vernichten und das macht halt eben nicht. Und ich muss auch sagen, das war halt auch wie so eine Business as usual Gewalteskapade, typische Boys, wenn er ihr halt dieses Gift injiziert und sie müssen halt ihr das Bein abschneiden. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja, hätte man jetzt auch nicht gebraucht. Also ich verstehe schon, diese übertriebene, maßlose und exzessive eskapistische Gewalt gehört einfach zu der Serie dazu. Ja, klar. Es gehört dazu wie Inzest zu Game of Thrones. Aber ich finde, nicht jede Folge braucht das. Und auch bei der Folge, ich hätte weder den zerrissenen Webweaver noch das abgeschnittene Kimiko-Bein gebraucht. Ich beschwere mich nicht drüber, hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, aber es waren jetzt keine Gewalteskapaden, über die ich jetzt noch großartig nachdenke, außer halt eben, es ist The Boys, es muss in Anführungszeichen drin sein.
Ich fand auch, also ich bin dann super zwiegespalten, weil ich fand es schade, dass sich das so einfach gelöst hat nach dem Motto, oh gut, wir schneiden ihr schnell das Bein an, wir wissen ja, bei ihr wachsen Körperteile auch nach, also ja. Dann wird sie so ein bisschen, ne, wie Deadpool kurz rumlaufen mit einem Minibein eventuell, aber damit hat sich das ja erledigt, also es wäre halt konsequenter gewesen, hätten sie Kimiko jetzt umgebracht. Andererseits, ich möchte natürlich nicht, dass Kimiko stirbt.
Nein, bitte nicht. Also French, wenn French und Kimiko zusammen sterben, wie so große Liebespaare, boah, so Art Bonnie und Clyde, ich glaube, das würde mir nahe gehen. Das würde mir wirklich nahe gehen.
Ja, auch, ich glaube auch, also wenn irgendwie, also es können sehr viele Leute sterben, aber French und Kimiko, die sind schon, also. Aber wir können
nicht darüber reden. Das ist genau. Nicht, dass es so kommt. Es ist,
sie leben und sie lieben sich. Das ist genau. Wichtig. Das ist wichtig. Denn auch wenn wir halt diese Serie gucken, eigentlich sind wir beide, wir sind doch Softies und möchten doch, dass die beiden ein Happy End haben.
Definitiv. Also ich ich meinte das ernst mit dem Spin-off. Ich finde, und vor allem, was ich halt bei Frenchie und Kimiko so toll finde, ist, du hast halt immer noch so den Hauch Romantik mit dabei, aber es ist nicht notwendig. Das funktioniert so als beste Freunde auch richtig gut. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man zeigen kann, dass Anti-Superheldenkämpfer und Superkraft integrierte Frau auch ohne Sex Freunde, einfach nur Freunde sein können. Finde ich schön.
Und die haben ja einfach eine unglaublich tolle Chemie, die beiden Darstellenden auch. Also es ist einfach, also ne, man setzt die zusammen und denkt sofort, ach, das ist so schön.
Ja. Alleine halt, dass Frenchie sie halt so nonverbal ohne Probleme verstehen kann. Also die kommunizieren ja mittlerweile wirklich nur mit kleinsten Fingergesten und Blicken. Und das glaubt man sofort. Ne? Das ist toll.
Voll. Wer auch kommuniziert, aber halt mit nicht existenten Leuten, Butcher. Mit ihm passieren jetzt ja viele Dinge. Also holt ihn wieder ins Team und er auch auf, ja, was ist das Gegenteil von Anraten, auf Widerspruch von seinem geheimen, imaginären Freund, verrät er dem Team, was sein Plan ist, und das Team ist dementsprechend schockiert.
Ja, durchaus. Kann ich, also, weil das ist jetzt das Interessante, sie waren ja nie komplett super gegen alle Supes, ne? Das ist halt das, was sie von Butcher unterscheidet. Und die Frage ist halt auch, ist der Ur-Butcher, war der auch komplett gegen Supes oder nur gegen die, in Anführungszeichen, bösen Supes? Die Frage ist halt, wie viel Kester steckt jetzt da noch in Butcher oder war schon immer ein Butcher? Weil wir haben ja Butcher auch als Zuschauer kennengelernt, wo er ganz klar eine sehr harte Linie gegen Supes gefahren ist. Aber zumindest war er damals bereit, auch so Leute wie jetzt Starlight zum Beispiel aufzunehmen im Team. Ne? Also
ja, es wird so ein bisschen,
war alles besser.
Wird, glaube ich, so ein bisschen der Redemption-Arc von Homelander. Ne? Er rettet das Kaninchen und jetzt nähert er sich erstmal an. Die Frage,
der Redemption-Arc von Homelander?
Oh mein Gott.
Du hast mich irritiert.
Oh mein Gott, Homelander und Butcher, die sind fast dieselbe Person, weil sie sind Enemies. Ja. Am Ende haben wir dann dieses typische Trope, was man den aktuellen Rom-Coms hat, Enemies to Lovers. Wir sehen am Ende doch, Butcher und Homelander werden ein Paar.
Ja, so ein bisschen wie bei diesen X-Men-Prequels, wo Dr. X und Magneto erstmal die erste Hälfte ihres Lebens dann zusammengearbeitet haben. Vielleicht ist es bei The Boys genau andersrum.
Oh mein Gott, genau, das ist die Frage, ne? Wir wissen ja auch, also Butcher hat ja irgendeine Kraft. In dieser Folge stellt sich heraus, er kann die nicht aktiv kontrollieren, und scheinbar scheint die Kraft tatsächlich mit seiner Persona Kessler verbunden zu sein.
Ja. Ja. Also ich glaube, wir haben es Butcher Venom genannt, ne?
Ja.
Ja. Ich habe mir die Folge geguckt, gibt es ja diesen einen Moment, wo er wirklich versucht, aktiv diese Kraft zu aktivieren und schafft es nicht. Und ich glaube, dass wir diese Kraft nächste Woche sehen werden.
Hoffe ich doch.
Und ich bin sehr hin und her gerissen, was passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Butcher einfach in schwarzes, Glug, irgendwie das heißt, gepackt wird und dann aussieht wie Venom. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass der übermenschliche Kräfte bekommt. Vielleicht sieht er dann auch aus wie Kessler. Das würde ja fast schon Sinn machen. Und ich bin auch sehr, nicht überrascht, aber sehr traurig darüber, dass dieser Folge auch wirklich nur Kessler zu sehen war von seinen alter Egos, also nicht seine Ex-Frau, was halt sehr klar macht, in welcher Phase, nenne ich es mal, Butcher gerade sich befindet. Und dieser Butcher steuert halt wirklich komplett auf Destruktion zu. Von allem, weil er ist verloren quasi. Da wird, glaube ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass er sterben wird. Und ich glaube, dass er wirklich jetzt gerade versucht, alles und jeden mitzuziehen, von dem er überzeugt ist, dass er oder sie den Tod verdienen. Das sind einige.
Ja, ich hatte zu der Kraft von The Butcher irgendwie gelesen, dass die eventuell eine sein soll, die in der Zeichentrickserie auftaucht. Also es gibt ja The Boys Presents Diabolic, was ja so 8 Kurzfolgen sind. Also einfach so ein bisschen in Richtung Love, Death and Robots oder Visions zu Star Wars. Und da gibt es wohl eine Kraft, ich habe das gesehen, aber ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, die so ein bisschen so eine Tumorkraft sein soll. Und das wird würde ja so ein bisschen passen. Das ist halt die Frage, ist am Ende einfach so ein wandelnder Tumor? Vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du Planet Terror gesehen, wenn diese Zombies mutieren? Vielleicht geht's in die Richtung.
Ja, das finde ich spannend. Ich fürchte, wenn sie es in Anführungszeichen nicht sonderlich kreativ lösen, wachsen ihm einfach so schwarze Tentakeln wie bei The Darkness, dem Comic oder dem Videospiel aus der Puperze, sag ich mal, raus und die machen den Rest. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube so, in meiner Vorstellung wäre es geil, wenn dann einfach nur so ein richtiger Bad, noch besser, Billy Butcher verwandelt sich in Dredd. Das wäre geil.
Ey, letztens wieder gesehen, der ist so gut. Braucht eine Fortsetzung. Ey, definitiv. Leute, Carl Urban ist doch jetzt, alle lieben ihn als Butcher. Jetzt kann doch bitte Dredd kommen. Braucht eine Fortsetzung.
Ja, und der Film war auch nicht so teuer. Netflix oder Prime. Ja. Ihr gebt teilweise so viel Geld aus für so schrottige Filme, dann macht doch ein Dredd 2. Bitte.
Voll, voll. Ja, ich bin auch gespannt, wie das aussehen wird. Ich hoffe, also es wird ja irgendwie obszön sein, glaube ich. Das wird nicht irgendwie, also, ne, wir wissen ja, so irgendwie clean, sauber wird das nicht. Das muss schon irgendwie reinhauen. Ich fände es, glaube ich, schade, wenn er nicht. Es ist halt die Frage, ich bin auch irgendwie unschlüssig. Also, wenn er so ein irgendwie David Cronenberg-eskes Wesen wird, ist auch irgendwie klischeehaft, aber wenn er sich gar nicht, also wenn er irgendwie ein normaler Mensch bleibt, ist auch irgendwie lahm. Also es muss irgendwie so ein, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube mittlerweile bin ich halt so gespannt darauf, dass sie mich, glaube ich, fast nur enttäuschen können. Mhm. Also das ist, ich glaube, dass sie das gut machen werden, aber aktuell habe ich so viele Möglichkeiten vor Augen und ja, mal schauen. Ich wäre, glaube ich, angepisst, wenn sie nächste Woche es nicht zeigen würden. Mhm, ja. Und das als Aufhänger für die finale Staffel. Das fände ich mies. Ich glaube schon, sie zeigen es.
Es muss schon irgendwas passieren, weil das finde ich, also wir können ja nochmal vielleicht den Kampf ansprechen, weil The Deep und Noir erhalten von Homelander den Auftrag, die Boys fertig zu machen. Dann kommt es zu diesem kleinen Kampf, der völlig in Ordnung ist, aber muss ja sagen, am Ende ist halt nichts passiert, ne? Also gut, The Deep ist ein bisschen angeschreddert und Noir wird aus dem Fenster geschmissen, aber sie können sie ja nicht umbringen. Von den Boys stirbt auch niemand. Das ist halt wieder dieses Wartestellung, ne?
Ja, also ich finde es halt in der Hinsicht ganz cool, weil da so Deep mal wieder sein richtiges Gesicht zeigt, weil er ja, ich sagte schon mal, so ein bisschen auch so Comic Relief war in letzter Zeit und hier, er bleibt ein Comic Relief und ein Schwachmat, aber du siehst halt eben, dass er ein gefährlicher Schwachmat ist. Ich muss auch sagen, ich fand die gut umgesetzt, die Actionsequenz, und ich bin auch mitgegangen. Ich fand's auch lustig mit dem nekroleptischen Deck Noir.
Ja.
Ich meine, es ist ein dummer Gag, aber es ist einfach witzig, wenn er da mitten im Cup einfach umfällt. Aber ja, ich gebe dir da recht. Das ist jetzt eine Actionsequenz gewesen, die auch jetzt so nicht so viel Sinn gemacht hat. Und ganz ehrlich, ich frage mich halt auch, Homelander macht's doch einfach selbst. Also ganz ehrlich, wenn Homelander was wollen würde, und du hast ja schon Plot-Armor erwähnt, ne, der könnte die halt mit dem Fingerschnippen alle ausschalten. Wäre gar kein Problem. Aber gut. Es war unnötig, die Sequenz, aber sie war sehr unterhaltsam. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht so sehr drüber beschweren.
Ja, auch da, ne, muss man wieder sagen, The Boys ist halt insgesamt einfach auf einem super hohen Niveau, was alles angeht. Das ist immer super inszeniert, das ist super geschrieben, das ist, abgesehen vielleicht von ein, zwei animierten Tieren, ist das immer sehr, sehr gut auch animiert. Also da kann man sich nicht beschweren. Aber ich finde, wenn man bis jetzt so ein bisschen zurückblickt auf die Staffel, so viel ist halt nicht passiert. Es fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Konsequenzen, ne? Weil wenn man guckt, wer hat das Zeitliche gesegnet, das ist nichts. Also es ist halt wirklich, man merkt sehr, es ist alles in Vorbereitung.
Ja. Es ist halt so auch ein bisschen, The Boys hat ja auch mal so diesen Ruf, den ganz viele Serien hatten, so, es kann hier jederzeit irgendwas Schlimmes passieren. Und mit diesem Mindset gehst du halt auch immer jetzt ran an diese Serien.
Ja.
Und das können sie aber nicht immer durchhalten, weil dann hast du halt irgendwann keine Figur mehr übrig. Und deswegen gibt's immer so, ich nehme mal so Pseudo-Auslöschungen. Und die hatten wir halt heute mit Webweaver halt, ne?
Die hat halt eben keinen Impact. Also ich meine, Queen Maeve zum Beispiel, ne?
Ja.
Die fehlt mir.
Ja, ich bin auch sehr überrascht, ob sie die nochmal bringen. Die fehlt mir nämlich auch. Die ist so ein bisschen die Stimme der Vernunft. Und ja, ich muss auch sagen, ich war in dieser Ausgabe auch ein bisschen enttäuscht von Homelander. Also nach der grandiosen vierten Folge mit seiner wirklich für mich eine der stärksten Homelander-Sequenzen in diesem Keller, in diesem Labor, muss ich sagen, also der Andy Star macht das immer noch richtig famos, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bislang das Gefühl, so, sie haben in der vierten Folge ihren Homelander-Höhepunkt jetzt irgendwie erreicht und so richtig erinnerungswürdige Sachen hat er bislang nicht wieder gemacht seitdem.
Entschuldigung, sein Zurückfall in seine Babyphase, die hatte ich nicht irgendwie. Fand's
ja
nicht
schon,
gut.
Aber ich finde halt, das war so stark in der vierten Folge, was da abgeliefert worden ist. Ne? Gerade auch so, weil es halt, es war komisch, aber es war auch unangenehm und es war spannend und es ging einem nahe und es war widerlich und so alle Emotionen so durchgearbeitet. Und ja, Homelander bleibt bedrohlich, aber ich hab irgendwie ein bisschen das Gefühl, sie müssen mir jetzt mal nochmal wieder ein bisschen was liefern, was Homelander angeht. Denn nur Homelander, der angepisst ist und glaubt, er ist Gott persönlich und ab und zu nuckelt er an irgendeiner Brust, ist nett, aber mir dann noch zu wenig.
Ja, kann ich verstehen. Ich fand es noch ganz spannend, als er so ein bisschen seine Midlife-Crisis hatte und da festgestellt hat, er altert auch, was hinterlässt er und sowas, also auch so ein bisschen struggled. Das spielt jetzt nicht mehr groß eine Rolle.
Ja, das stimmt. Also da dachte ich auch, weil es gerade in den ersten zwei Folgen so wirklich präsentativ ist, auch mit dem Glas, wo er seine grauen Haare sammelt, dass Atron ja gefunden hat. Also könnte es sein, dass, obwohl Atron hat doch glaube ich schon mal mitgeteilt, dass er alt wird, ne? Einen von den Boys meine ich.
Ja, ich glaube auch.
Ne? Also wenn sie es jetzt wieder aufgreifen würden, fände ich es okay, aber dann würde ich auch sagen, dann hätte ich es in den letzten Folgen nochmal reinbringen müssen. Deswegen mal schauen, was sie damit machen, weil ich hätte schon damit gerechnet, dass wir ein bisschen mehr erhalten, dass halt Homelander auch älter wird, aber das war jetzt auch kein Thema mehr. Wobei, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich hatte auch das Gefühl, dass die Serie Homelander zwar immer noch als wichtiger Charakter hat, aber es steht nicht mehr so sehr der Fokus drauf wie in den ersten vier Folgen.
Ja, er ist gerade so ein bisschen, ich hab diese Besprechung, glaube ich, noch nicht viel mit Star Wars Vergleichen um mich geschmissen. Er ist gerade so ein bisschen wie das Snoke oder der Imperator. Also er ist halt so der Big Bad im Hintergrund, lässt halt seine Schergen so ein bisschen auftreten und sowas machen, aber er selber, außer halt bei Web Reaver, aber sonst macht er halt nicht so viel. Und das ist, ja, er ist halt so die ominöse Präsenz, die so über allem schwebt.
Ich bin ziemlich pervers und verloren, weil mir gerade so in meinem Kopfkino sehe ich den Imperator als Homelander und warum auch immer Chewbacca als Firecracker. Das ist sehr seltsam und weird, dieser Gedanke, dieses Bild, was ich gerade vor Augen habe.
Ich meine, The Boys hat uns gelernt, kein King-Shaming, also whatever floats your boat, go for it.
Chewbacca melken, ja cool.
Solange alle Konsens und Spaß dabei haben, do whatever you want.
Ich weiß jetzt schon, dass ich in die Überschrift auf jeden Fall schreiben werde, Chewbacca melken. Das weiß ich jetzt schon. Gern geschehen.
Ja, wer weiß, was ist, also ich meine, safe gibt es gar, also ne, natürlich gibt es irgendwie Pornos mit allen möglichen Franchises und sowas, ist die Frage, gibt es da wirklich auch eine Markt für Chewbacca und sowas? Aber ich meine, Furries ist ja ein Ding, ne?
Ja, das stimmt. Also, zum Thema King und so, wahre Geschichte, ich musste letztens einen Artikel schreiben, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich mal kurz hier auf Topic, es gibt ja im ersten Twister von 96 eine Sequenz, wo du einen nackten Mann in einem Maisfeld siehst, wenn du am richtigen Moment auf Pause drückst. Und ich musste halt für diesen Artikel dann den Beweis auch erbringen, also das Bild bringen und dann habe ich einfach mal gegoogelt, Bildersuche, Nude Man Twister. Und ich habe das Foto zwar gefunden, aber daneben, ich habe sehr viele Fotos gesehen von nackten Männern, die Twister spielen. Das hat mich ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Fotos davon gibt. Schaut gerne selbst nach, wenn ihr mir nicht glaubt.
Jetzt habe ich direkt einen Ohrwurm von einem Bett im Kornfeld.
Das habe ich sogar in dem Artikel, glaube ich, mit eingebracht.
Ja, natürlich.
Gut, komm, lass uns zurück auf bitte auf The Boys, sonst werden hier noch ganz andere Sachen aufgewühlt. Das möchten wir ja nicht.
Du möchtest auf The Boys kommen?
Ja, bitte.
Hast du noch hast du noch was zu dieser Folge? Irgendwas, was nicht so erotisch ist? Oder doch? Also, wer weiß.
Ich glaube, das Einzige, was wir nochmal erwähnen können, das haben wir vergessen zu sagen, ist, dass Ashley halt so ein bisschen Coleman hinterher trauert auch. Was heißt hinterher trauert? Dass der Tod von dem halt so ein bisschen nochmal ihre Psyche zerrüttet. Das könnte man vielleicht noch nachträglich nochmal hinzufügen. Aber ansonsten fällt mir jetzt in aller Spontanität nichts ein, was wir nicht schon beredet hätten.
Ich meine, genau, bei Ashley könnte man, das sagt sie ja auch, glaube ich, im gleichen Dialog mit A-Train, dass sie ihren Assistenten gefeuert hat, um ihn zu schützen. Das ist ja tatsächlich ganz,
stimmt, ja,
ganz interessant, ne? Weil sie ja auch sagt, in diesem Unternehmen kann man eigentlich nur zum Arschloch, also man wird quasi böse, wenn man für dieses Unternehmen arbeitet, weil die Strukturen, es geht gar nicht anders. Und die einzige Möglichkeit ist halt, dem irgendwie zu entfliehen. Und sie hat ihn quasi gefeuert, weil sie das für ihn nicht wollte.
Ja. Also ist sie doch nur ein guter Mensch. Naja. Irgendwie eine schöne Einsicht so zum Schluss dieses Podcasts, finde ich.
Also es ist noch nicht alles verloren.
Das stimmt. Aber wie gesagt, es ist The Voice. Also von daher.
Aber ne, wir können es ja übertragen. Nicht nur bei The Boys ist nicht alles verloren, sondern auch bei uns. Also wenn wir alle mehr, nee, wenn ich jetzt sage, wir sollen mehr wie The Boys sein und irgendwelche Untergrundsplittergruppen gründen, um Leute umzubringen und die ganze Zeit zu fluchen, oh, weiß ich auch nicht.
Ich bin's du. Meine Superkraft ist, ich kann machen, dass die Luft riecht.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Boah, der ist jetzt aber, der ist richtig flach.
Ja, diesmal zwei Superkräfte und flach bin ich auch noch.
Ja,
wir sollten besser aufhören.
Genau, besser wird's nicht mehr. Also unsere DialogschreiberInnen sind nicht so gut wie The Boys leider. Also sag gerne Amazon Prime Bescheid, falls ihr ein besseres Drehbuch für uns haben wollt.
Ja, also wenn ihr euch wundert, warum Chef Anne jetzt schon zweimal nicht dabei war, jetzt wisst ihr's. Ne? Er hatte einfach Angst vor unseren famosen Gags. Aber nächste Woche ist er auf jeden Fall wieder mit am Start. Das hat er versprochen. Und das wird auch das große Staffelfinale. Und da werden wir dann nochmal alles raushauen bei diesem Recap, was geht. Und kurze Frage so zum Abschluss an dich. Jetzt nach dieser Folge, wie scharf und wie hoch ist deine Vorfreude auf das Staffelfinale?
Ich bin natürlich richtig scharf.
Es wird einfach nicht besser.
Nee, wir merken, also Andi hat Integrität und ist deswegen nicht dabei. ich hab auf jeden Fall Bock. Ich finde die Folge, also muss schon sagen, ich finde, das ist, also die Staffel bis jetzt, ich fand die ist immer noch auf einem hohen Niveau, aber ja, nach den letzten zwei Staffeln muss ich sagen, die fand ich stärker. Ich finde, man merkt halt sehr, es ist die Staffel, die das Finale vorbereitet. Und so gut das handwerklich alles ist, ich finde auch, ne, die Folge mit Homelander, das war halt auch eine Folge, die relativ für sich stehen könnte. So, das mag ich auch immer super gerne. Wenn einfach, natürlich trotz, auch wenn eine übergreifende Handlung erzählt wird, dass die Episoden auch alleine funktionieren. Und das ist dieser Staffel super selten der Fall. Also auch diese Folge jetzt, die ist halt wirklich nur so ein Zwischengeplänkel.
Ja, das habe ich auch. Ich muss auch sagen, nach der vierten Folge fand ich, war so ein Downfall zu bemerken. Und ich bin immer auch der Meinung, genau wie du, das ist eine gute Staffel bislang, eine sehr gute Staffel, und bin auch gespannt, wie sie jetzt in Gänze wirkt, wenn sie halt abgeschlossen ist, aber es ist schon so, dass ich auch sage, ey, ich finde die Entscheidung richtig gut, dass sie nach der fünften aufhören, dass sie ganz klar sagen, fünfte, die jetzt kommt, ist die letzte, weil es auch so wirkt, als ob sie so langsam, aber sicher nicht die Ideen ausgehen, aber als ob sie so ein bisschen, so, es wiederholt sich halt einiges jetzt schon langsam. Wir sagten ja schon, Business as usual, Gewalteskapade, solche Sachen. Und deswegen bin ich, also ich freue mich sehr auf nächste Woche, auf die Folge und auf die Besprechung. Und muss sagen, bislang, also es bleibt dabei, es ist eine super Serie, gar kein Zweifel. Und ich möchte auch nicht sagen, dass Staffel 4 irgendwie jetzt besonders viel, viel schlechter ist als die davor. Auch kann ich jetzt nicht sagen, weil sie noch nicht abgeschlossen ist. Und du weißt es, wie beim guten Essen, wenn das Dessert scheiße ist, zieht es das ganze Menü mit runter. Aber ja, es ist so, es ist nicht mehr ganz so peak wie Staffel 2 und 3, würde ich sagen. Aber immer noch ausreichend genug, um es toll zu finden.
Und man muss natürlich sagen, ohne dass ich die zweite Staffel House of the Dragon irgendwie gucke. Natürlich ist The Boys viel, viel besser. Und ich würde auch sagen, dass unsere Jokes besser sind als die aus der Besprechung von House of the Dragon.
Ja gut, aber die Jungs von House of the Dragon, die machen ja auch gar keine Jokes. Der ihr größter Joke ist, dass sie für so eine Inzestfamilie jedes Mal irgendwie 3,5 Stunden podcasten. Ne?
Da können wir uns jetzt nochmal challengen, dass wir, also im Finale hauen wir einen raus, oder?
Also im Finale machen wir mindestens 75 Minuten, würde ich sagen, mindestens.
Wir halten die Erwartungen niedrig, damit wir dann raushauen können und sagen, wir hauen, ja, wir werden.
Ja. Und wir müssen auch mal aufhören, die ganze Zeit unsere Kollegen zu bashen, weil vielleicht bashen die halt zurück, aber dann müssten wir uns das ja auch anhören und das möchte niemand von uns. Deswegen lassen wir es gleich besser sein und sagen, Friede mit euch, gut ist.
Ist die Frage, ich weiß es gar nicht, hört irgendwer von denen unsere Recaps?
Ich glaube nicht, weil dann würden sie ja lernen, wie es richtig geht.
Boom. Dann kannst du jetzt vielleicht nochmal, du mach's mal richtig und hau mal nochmal so einen Rausschmeißer raus.
Ein Rausschmeißer, okay. Ihr hattet jetzt bestimmt den größten Spaß eures Lebens mit diesem Recap zur vorletzten Folge der 4. Staffel The Boys. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, boah, aber ich brauche mehr, Telestammtisch, ich bin angefixt. Habt keine Panik, ihr könnt mehr Telestammtisch bekommen, nämlich auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr all unsere Podcasts, wirklich alle, und das sind einige, das kann ich euch versichern. Und wenn ihr jetzt denkt, so, boah, also alle Podcasts vom Telestammtisch hören, außer die Recaps von House of Dragon, ist halt richtig toll, aber ich möchte auch ein bisschen mit den Leuten kommunizieren. Ebenfalls, gar kein Problem, wir haben einen Community-Server bei Discord, tele-stammtisch.de/Discord, da findet ihr uns und unsere, ich sag mal, Fans und Anhänger und da könnt ihr mit uns diskutieren, könnt ihr uns loben, könnt ihr uns tadeln, da könnt ihr lustige Sachen posten, da könnt ihr uns auf irgendwas hinweisen, da könnt ihr eure Meinung loswerden, da könnt ihr auch mit anderen Leuten einfach Schwachsinn posten, da ist alles möglich, wir haben ein offenes Ohr für euch, kommt gerne vorbei und damit bin ich hier am Ende und sage einfach vielen Dank fürs Zuhören und ich sage tschüss. Und weißt du was, Johannes, den Rest überlasse ich ganz dir.
Ja, ich kann natürlich noch sagen, das Gute an unserem Discord-Server ist, aufgrund unserer fehlenden Superkräfte, abgesehen von flachen Witzen, ihr braucht nichts zu befürchten. Also ihr könnt schreiben, was ihr wollt im Rahmen und kein Homelander wird euch besuchen. Und ja, danke fürs Zuhören.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius, only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.